In Vorlesung 14 geht es weiter mit der Beschreibung der speziellen Funktionen. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten in der letzten Vorlesung uns mit allgemeinen Exponential- und Potenzfunktionen beschäftigt, allerdings im reellen Fall. Das war unter der Rubrik Römisch 1 versammelt. Unter Römisch 2 auf Seite 260 geht es jetzt zunächst mal etwas spezieller, nämlich wir beschreiben die Exponentialfunktion zur Basis e, die Exponentialfunktion an sich und ihre Umkehrfunktion, den Logarithmus. Fassen wir mal zusammen, was wir beim letzten Mal schon bewiesen haben. Das steht in den Sätzen 8.2, 8.3. Und was man auch noch braucht, die Information, dass die Eulersche Zahl, die Zahl e, zwischen 2 und 4 liegt. Gut, die Spezialisierung der Sachen aus Römisch 1 ergibt den ersten Punkt, die Funktion x geht über in e hoch x, ist streng wachsend. Der zweite Punkt, der Limes n gegen unendlich, e hoch n ist plus unendlich, der Limes e hoch minus n minus unendlich. Außerdem Lipschitz-Stetigkeit der Funktion x geht über in e hoch x auf allen Intervallen der Form AB mit reellen Intervallgrenzen a und b. Das heißt Lipschitz-Stetigkeit auf kompakten Intervallen. Das ist also nichts Neues, das sind also Dinge, die wir im vergangenen Teil unter Römisch 1 für allgemeine Exponentialfunktionen versammelt haben. Der Zwischenwertsatz, Satz 8.1, ergibt das Bild der Funktion e hoch x, also die Menge aller e hoch x, x aus R, ist genau die Menge aller positiven reellen Zahlen. Mit anderen Worten, durch die Funktion x geht über in e hoch x wird die ganze reelle Achse bijektiv auf R plus abgebildet. Gut, die Spezialisierung für unsere spezielle Basiswahl ergibt jetzt folgenden Satz. Satz 8.4 auf Seite 261. Wir definieren zunächst mal als Abkürzung Exponentialfunktion zur Basis e, abgekürzt als exp von x, eine Funktion von r nach r, zunächst noch. Die erfüllt die Funktionalgleichung. Die Nummer 1, Exponentialfunktion angewendet auf x plus y, ist Exponentialfunktion an der Stelle x mal Exponentialfunktion an der Stelle y. Außerdem der Wert an der Stelle 0 ist 1. Man hat die Ungleichung, die ein bisschen was über die Größe aussagt, der Exponentialfunktion, die Nummer 2, nämlich dass 1 plus x kleiner gleich e hoch x ist für alle x aus R. Die Nummer 3, wenn man x kleiner 1 annimmt, dann ist die Exponentialfunktion nach oben beschränkt durch die Funktion 1 dividiert durch 1 minus x. Nummer 4, die Exponentialfunktion wächst streng. Wie eben schon gesagt, sie ist Lipschitz, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, nicht nur auf kompakten Intervallen, sondern auf Intervallen der Form minus unendlich bis a, wobei a beliebig aus R gewählt werden kann. Und wie gerade eben schon gesagt, am Seite 260 unten stand es schon, die Nummer 6, die Exponentialfunktion bildet die reellen Zahlen bijektiv ab auf R plus. 262, auf dieser Seite steht der Beweis, da können wir uns ganz kurz fassen. Wir haben die Nummern 1, 4 und 6 schon bewiesen im allgemeinen Kontext. Zur Nummer 5, zur Lipschitz-Aussage, da muss man einfach mal gucken, wie sich die Konstante L im Hilfssatz entwickelt. Im Hilfssatz steht ja die allgemeine Beschreibung. Und das wird hier spezialisiert, die Lipschitz-Stetigkeit, wie behauptet. Gehen wir mal zu den Ungleichungen. Die Nummer 2, die Abschätzung nach unten. Die Ungleichung 1 plus x, kleiner gleich e hoch x. Offensichtlich ist das richtig, weil e hoch x größer 0 ist, für x kleiner gleich minus 1. Wir nehmen mal x größer gleich minus 1 und benutzen Bernoulli. Bernoulli sagt 1 plus x kleiner gleich 1 plus x durch n, das Ganze hoch n für jede natürliche Zahl. Und dann kommt der entscheidende Punkt, den wir in die Übung verlagern, den Sie auch im Skript finden, nämlich der eingerahmte Block auf Seite 262 unten, die Limesbeziehung. Sie können die Exponentialfunktion schreiben, e hoch y als Limes k gegen unendlich von 1 plus y durch k hoch k. Und wenn Sie das berücksichtigen, einsetzen in die Zeile drüber, in die Bernoullische Ungleichung und dann das n in dem Fall gegen unendlich laufen lassen, kriegen Sie genau die behauptete Ungleichung Nummer 2. Wie geht man bei Ungleichung 3 vor? Auf Seite 263 steht der Ansatz, also x kleiner 1. Dann benutzen wir die Nummer 2 für minus x. Das heißt, Exponentialfunktion von minus x ist größer oder gleich 1 minus x. Das bedeutet, zum Kehrwert übergehen, e hoch x kleiner gleich 1 durch 1 minus x. Damit ist alles bewiesen und was Sie sehen, noch ein kleines Bildchen, andeutungsweise der Verlauf der Funktion y gleich e hoch x. Zur Zeit 0 ist man bei 1. Wenn man nach links läuft, also x einsetzt, klingt die Funktion ab und für große x steigt sie sehr schnell an. Gut, die Abbildung ist eine Bijektion, die E-Funktion von R auf R plus. Kann man also eine Umkehrfunktion bilden. Diese Umkehrfunktion ist auch eine sehr bekannte Funktion, die Logarithmusfunktion. Genauer Logarithmusfunktion zur Basis e. Details stehen in Definition 8.3. Die Funktion, Umkehrfunktion zur Exponentialfunktion, wird bezeichnet mit ln oder log für Logarithmus. Und diese Funktion ist eine Abbildung, eine bijektive Abbildung, jetzt von R plus nach R. Ja, die Rechenregeln für die Exponentialfunktion und die Definition als Umkehrfunktion der Exponentialfunktion ergibt direkt eine ganze Liste von Eigenschaften, die der Logarithmus hat. Satz 8.5. Die Funktionalgleichung der Exponentialfunktion liest sich jetzt als Funktionalgleichung für den Logarithmus. Wenn Sie ein Produkt logarithmieren, dann können Sie die Logarithmen addieren. Einsetzen natürlich immer nur positive Zahlen. Logarithmus von 1 ist 0, da e hoch 0 1 ist. Der Logarithmus von e ist 1, da e hoch 1 gleich e ist. Die Abschätzungen des vorigen Satzes für die Exponentialfunktion ergeben die Abschätzungen Nummer 2 auf Seite 264 für den Logarithmus. Positive x natürlich nur erlaubt. Der Logarithmus wächst streng monoton und er ist Lipschitz eben auf Intervallen der Form a unendlich mit positivem a. Ja, eine ganz kurze Andeutung auf der nächsten Seite. Man schaut sich mal an, in der Nummer 1 oben, e hoch Logarithmus x mal y. Nach Definition der Umkehrfunktion ist das gleich x mal y. Dann schreibt man x als e hoch ln x, y als e hoch ln y, benutzt dann die Funktionalgleichung für den Logarithmus und sieht unmittelbar, das Ergebnis ist e hoch ln x plus ln y. Alles andere, wie gesagt, man benutzt die entsprechenden Ungleichungen aus dem Satz 8.4. Um die Ungleichung für den Logarithmus zu bekommen. Entsprechendes gilt für die Lipschitz-Bedingung. Gut, gehen wir auf Seite 266. Da gibt es noch eine andere Darstellung für die Funktion e hoch x. Satz 8.6. Satz 8.6 sagt aus, man nehme ein reelles x, dann ist e hoch x gleich Limes n gegen unendlich. 1 plus x durch n und das Ganze hoch n. Das hatten wir vorhin schon als Übungsaufgabe angedeutet. Und die nächste Gleichung, überraschenderweise, ist dieser Limes-Ausdruck gleich der Potenzreihe, der reellen Potenzreihe, Summe k gleich 0 bis unendlich, 1 durch k Fakultät x hoch k. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Wie gesagt, die erste Aussage, e hoch x gleich Limes von 1 plus x durch n hoch n bei n gegen unendlich, Übungsaufgabe. Die zweite Gleichung ist interessanter und da argumentiert man ein bisschen von hinten rum. Nämlich in der Mitte ist die Funktion f von x erklärt, in der Mitte von Seite 267, die Funktion f von x als Potenzreihe k gleich 0 bis unendlich, 1 durch k Fakultät x hoch k. Der Konvergenzradius, das hatten wir uns ja auch schon überlegt in dem Beispiel der vorigen Vorlesung, ist unendlich. Und was jetzt eben behauptet wird, diese Funktion ist gleich e hoch x. Wie rechnet man das nach? Das geht so, man zeigt zunächst, dass die Funktion f, die als Potenzreihe definiert wird, mit der Cauchy-Produktformel die Funktionalgleichung der Exponentialfunktion erfüllt. Soll heißen, mit der Cauchy-Produktformel rechnet man diese Funktionalgleichung ab. Zweite Aussage, f von 1, ja, ist Reihe, Summe k gleich 0 bis unendlich, 1 durch k-Fakultät, Reihe ausgewertet in 1, also gleich e. Das wird auch in der Übung nochmal etwas genauer diskutiert. Also für den Wert x gleich 1 hat man diese Übereinstimmung. Gut, und dann wird behauptet, es gilt f von x gleich f von 1 hoch x. Mit der Nummer 2 folgt dann natürlich unsere Behauptung Stern. Stern die Behauptung, die in der Mitte von Seite 267 steht, dass f von x gleich e hoch x ist. Also entscheidend ist der Nachweis der Relation 3, dass die Funktion f die Eigenschaft hat, f von x ist f von 1 hoch x. Wie beweist man das? Wir nehmen mal x, eine natürliche Zahl n. Und dann sehen Sie ganz unten auf der Seite 267, man fängt an zu rechnen, f von n ist gleich f von 1 plus n mal die 1 aufaddiert. Mit der Beziehung 1 der Funktionalgleichung ist das gleich f von 1 hoch n. Außerdem die Nummer 2 benutzend, wir können schreiben e ist f von 1. Das ist wiederum gleich f an der Stelle n mal 1 durch n und gleich f 1 durch n n mal addiert. Nach der Nummer 1 ist das f 1 durch n hoch n. Wenn Sie es zusammenfassen, dann steht jetzt da f von 1 durch n, also die Funktion f ausgewertet an der Stelle 1 durch n, ist gleich e hoch 1 durch n. Der nächste Schritt, wenn man das weiß und nochmal argumentiert, dann bekommt man eben f an der Stelle m durch n ist e hoch m durch n für ganze Zahlen m und n. Dann im nächsten Schritt rechnet man nach f von minus x ist 1 durch f von x, geht wieder nach dem Muster Funktionalgleichung benutzen und das Fazit der ganzen Überlegungen steht auf der Seite 268 ganz unten. Funktionalgleichung und die Rechnungen vorher ergeben f von x ist e hoch x für rationale Exponenten x. Ja, dann gehen wir zurück zur Information, dass unsere Funktionen Lipschitz sind, die wir betrachten, die Exponentialfunktion und die neue Funktion f. Und was man jetzt ins Spiel bringt, ist mit dem roten Ausrufezeichen versehen auf der Seite 269. Man hat zwei Lipschitz-Funktionen auf einem kompakten Intervall AB, weiß, diese beiden Lipschitz-Funktionen sind gleich, wenn sie auf den rationalen Zahlen ausgewertet werden, dann ist der Schluss, die Funktionen sind überhaupt gleich. Das ist eine einfache Überlegung, kein tiefer Beweis. Und wenn man das in unserem Spezialfall benutzt, f und e hoch x sind Lipschitz-Stetige-Funktionen, jedenfalls auf allen kompakten Intervallen. Außerdem stimmen sie auf rationalen Zahlen überein, dann kriegen wir insgesamt Gleichheit auf allen reellen Zahlen. Anders formuliert, die Funktionalgleichung mehr oder weniger für die Exponentialfunktion zusammen mit ein paar elementaren Betrachtungen ergibt die Beschreibung von e hoch x als reelle Potenzreihe Summe k gleich 0 bis unendlich 1 durch k Fakultät mal x hoch k. Ja, auf den nächsten beiden Seiten finden Sie einen kleinen Nachtrag. Es gibt ja nicht nur den Logarithmus zur Basis i als Umkehrfunktion zur Funktion e hoch x. Sie können genauso gut die Funktion x geht über in a hoch x anschauen. Diese Funktion ist für a ungleich 1 und a natürlich positiv, eine Bijektion von r auf die positiven reellen Zahlen. Und die Umkehrfunktion zu dieser Funktion a hoch x, das nennt man Logarithmus zur Basis a. Notation, Logarithmussymbol unten ein a dran. Und diese Funktion bildet r plus auf die reellen Zahlen ab. Natürlich, das sollte klar sein, die Basis a positiv und ungleich 1. Die Umrechnungsformel, das ist eine leichte Übung auf der Seite 270 unten, steht die Umrechnungsformel, wie man allgemeine Logarithmen in natürliche Logarithmen umrechnet. Wenn Sie eine Zahl x nehmen, den Logarithmus zur Basis a von diesem x ausrechnen, dann ist das Logarithmus von x, natürlicher Logarithmus, durch den Logarithmus von a geteilt. Also das ist keine große Überraschung. Diese kleinen Rechnungen auf der Seite 270, die sollten Sie wirklich mal als eigenständige Übung erledigen. Römisch 3 auf der Seite 271. Wir haben die reelle Exponentialfunktion diskutiert. Der nächste Schritt, komplexe Exponentialfunktion. Und die Definition der komplexen Exponentialfunktion von c nach c ist eigentlich sehr naheliegend. Was macht man? Man hat für die reelle Exponentialfunktion die Potenzreihendarstellung und setzt jetzt in diese eben komplexe Zahlen ein, ohne dass der Konvergenzradius zerstört wird. Genauer, Definition 8.4, Seite 271 oben, e hoch z oder Exponentialfunktion von z definiert als Potenzreihe Summe k gleich 0 bis unendlich 1 durch k Fakultät mal z hoch k. Anmerkungen, die sich selbst erklären. Konvergenzradius dieser Potenzreihe ist unendlich. Das kennen wir schon lange. Die Nummer 2, die ist ja auch nochmal zu kommentieren. Da gibt es eine Referenz zu, das Buch Analysis 1 von Caballo. Auf Seite 284 wird erläutert, dass sich die Beziehung, die wir im Reellen kennen, nämlich Limes n gegen unendlich, 1 plus z durch n hoch n gleich Potenzreihe, Summe k gleich 0 bis unendlich, 1 durch k Fakultät z hoch k, dass die sich eben auf den komplexen Fall überträgt. Abkürzenderweise schreibt man wie im Reellen auch e hoch z statt Exponentialfunktion, Klammer auf von z. Also man verwendet dieselben Notationen wie auch im Reellen. Das ist in der Nummer 3 kurz festgestellt. In der Nummer 4 auf Seite 272 oben, da geht es ums Konjugieren, komplexe Operation. Wir nehmen e hoch z, machen einen Querstrich drüber, konjugieren. Das Ergebnis ist genauso, als wenn Sie e hoch z quer ausrechnen. Warum? Da steht in der Klammer drunter, was ist das Konjugierte von e hoch z? Da steht der Strich über der unendlichen Reihe und dieser Strich wird dann einfach auf alle Summanden verteilt und liefert sofort die Behauptung. Über Monotonie und ähnliche Dinge braucht man natürlich im Komplexen nicht zu reden. Was natürlich weiterhin gilt, die Funktionalgleichung. Die überträgt sich auf die komplexe Situation. Das ist der erste Teil von Satz 8,7. Da steht e hoch z plus w ist e hoch z mal e hoch w. Für alle komplexen Zahlen z und w. Der Beweis: Cauchy-Produkt. Cauchy-Produktsatz liefert direkt die Behauptung aus Teil A. Teil B, die Feststellung: Man bleibt immer von der Null weg mit e hoch z. Anders gesagt, der Betrag von e hoch z ist stets positiv. Nummer C, da wird so ein bisschen was wie die Ableitung ausgerechnet der Exponentialfunktion in 0. Nämlich man schaut sich an, e hoch zn minus 1 dividiert durch zn und lässt das zn gegen 0 laufen. Dann bekommt man als Grenzwert 1. Die Beweise. Cauchy-Produkt liefert Teil A, wie gesagt. Was ist mit Teil B? Warum ist e hoch z stets positiv dem Betrage nach? Schreiben wir es auf, e hoch z, z als x plus y, dann ist das e hoch x mal e hoch y, anders gesagt, e hoch z ist gleich der Betrag davon, e hoch x ist ja reell, mal Betrag e hoch y. Wie geht es weiter? Man schreibt 1 als e hoch y minus y, konjugiert, multipliziert aus und konjugiert und sieht das Ergebnis 1 ist e hoch y Quadrat. Betrag davon. Also e hoch y hat stets Länge 1. Zusammen, ja, e hoch z, davon der Betrag, das ist e hoch x und e hoch x, das wissen wir bereits, ist stets positiv, egal wie der Realteil aussieht. Die Nummer C, dieser Grenzwert. Da schreiben wir allgemein hin, e hoch z minus 1 durch z. Für e hoch z die Reihendarstellung, dann fällt der Summand mit der Nummer 0 raus. Das heißt, wir kriegen 1 durch z, Summe von 1 bis unendlich 1 durch k Fakultät z hoch k. In der nächsten Zeile wird von diesem Quotient die 1 abgezogen. Was passiert? Die Summation beginnt dann erst bei 2. Und man summiert 1 durch k-Fakultät mal z hoch k minus 1. Da schmeißt man zuletzt die 1 durch k-Fakultät raus. Die Summation beginnt erst bei 2. Aber summiert wird z hoch k minus 1, Betrag davon. Man kann also ein z-Betrag ausklammern. Und übrig bleibt die Summe k gleich 2 bis unendlich z-Betrag hoch k minus 2. In dem Teil C nehmen wir für z Zahlen zn, die gegen 0 gehen. Das heißt, wir können ohne Einschränkung in der Rechnung jetzt annehmen, dass z-Betrag kleiner ist als 1. Und dann sieht man, dass der Ausdruck, der zu untersuchen ist, von dem Typ ist z-Betrag mal 1 durch 1 minus z-Betrag. Und dieser Ausdruck geht gegen 0 bei z-Betrag gegen 0. Ganz unten auf der Seite 273 sehen Sie auch die übliche Notation im Komplexen, nämlich Exponentialfunktion zu einer anderen Basis. Vorher hatten wir e hoch z, jetzt nehmen wir irgendeine positive reelle Zahl. Also darauf sollte man achten. Die Basis ist immer reell und positiv. Z ist komplex. Und aufgrund der Darstellung, dass die Zahl a geschrieben werden kann als e hoch Logarithmus a, definiert man jetzt a hoch z als e hoch z mal Logarithmus a. Für positive Basen a und für beliebige komplexe Zahlen z. Jetzt wird es geometrischer. Im Punkt Römisch 4 geht es um Winkelfunktionen, Sinus, Cosinus und so weiter. Und um die Definition der Zahl Pi. Wir beginnen mit einem kleinen Bild auf der Seite 274. Was ist da gezeichnet? Da ist der Einheitskreis gezeichnet, der Kreis mit Radius 1 um den Ursprung. Die Zahlen minus i, 1 und minus 1 sind eingetragen. Und irgendeine Zahl z, komplexe Zahl mit Länge 1. Dann ist der Winkel Alpha mit der x-Achse markiert, wobei man sich darüber im Klaren sein sollte, Den Begriff des Winkels kennen wir im Moment noch nicht. Was kann man sich unter dem Winkel vorstellen? Die Interpretation: Der Winkel Alpha entspricht in etwa der Länge des Kreisbogens von 1 nach z. Das heißt, wenn man die 1 dreht auf die Zahl z, dann hat man so etwas gemacht wie den Winkel Alpha gemessen. Sie erinnern sich vielleicht an Notationen aus der Schulzeit, wenn man das z schreibt als x, y oder x plus iy komplex, wie wir es jetzt können. Dann hat man den Zusammenhang x ist dann Cosinus von Alpha, y gleich Sinus Alpha. Die Funktion, so wie das gerade versucht wurde zu erläutern, die den Winkel abbildet auf Cosinus Alpha plus i Sinus Alpha, was tut die? Ja, die beschreibt so eine Art Drehbewegung auf der Einheitskreislinie. Die Einheitskreislinie wird üblicherweise mit S1 bezeichnet. S1 sind alle komplexen Zahlen mit Betrag 1. Und für Alpha gleich 0 startet man in der 1. Wenn man 90 Grad gedreht hat gegen den Uhrzeigersinn, dann ist die imaginäre Einheit erreicht. Die Bedeutung von 90 Grad, wir kennen ja auch keine Gradzahlen, wir kennen eigentlich noch gar nichts an der Stelle. 90 Grad entspricht ein Viertel der Länge der Einheitskreislinie und somit dem Wert Pi halbe. Ja, Pi halbe, da hat man auch nur die Vorstellung, eine anschauliche Vorstellung, aber wenn man daran gehen will, das zu definieren, dann könnte man sagen, wir definieren Pi halbe als die Zahl, für die unsere geometrische Drehung zum ersten Mal den Wert imaginäre Einheit annimmt. Gut, jetzt muss man sich an die Details geben und sozusagen die gewünschten Dinge in mathematisch exakte Definitionen einarbeiten. Das beginnt mit der Definition 8,5 auf der Seite 276. Da wird als erstes die Funktion definiert, die unsere Drehung beschreiben soll und beschreiben wird. Die Funktion, die heißt CIS oder CIS, Kunstwort aus Cosinus und Sinus. Die Funktion geht von R nach C und definiert wird sie einfach so. CIS von x ist e hoch ix. Man setzt die reelle Zahl in die komplexe Exponentialfunktion ein. Teil B, da geht es jetzt ganz schnell zur Sache. Man definiert die bekannten trigonometrischen Funktionen. Jetzt in exakter Weise. Die Kosinusfunktion von r nach r, Kosinus von x ist der Realteil von cis x, Sinus von r nach r der Imaginärteil von cis x. Nochmal, wir haben bis jetzt nur Definitionen getroffen, Definition 8,5, und müssen dann anschließend uns überlegen, dass diese Definitionen wirklich das leisten, was wir anschaulich von den trigonometrischen Funktionen erwarten. Wenn man die Definition Teil B zusammennimmt, Real- und Imaginärteil haben jetzt separate Namen, dann kann man wie auf Seite 277 oben geschehen, die Funktion cis einfach schreiben als Cosinus x plus i Sinus x. Jetzt haben wir die Definition und jetzt steht mit zwei Ausrufezeichen da, alle gewünschten Eigenschaften sind zu beweisen. Fangen wir mal an in Satz 8,8. Erste Aussage: Der Betrag von cis x ist immer 1. Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat ergibt 1 als alternative Formulierung. Das folgt sofort aus dem, was in dem Kasten auf Seite 277 oben eingerahmt ist. Nummer 2, man hat eine Reihenentwicklung für die cis-Funktion. Die Reihenentwicklung überrascht nicht, das ist die Reihenentwicklung für e hoch ix. Und wenn man das in Real- und Imaginärteil aufspaltet, das steht auch noch in der Nummer 2, dann hat man einmal die reelle Reihenentwicklung von Cosinus x und dazu i mal die Reihenentwicklung von Sinus x. Das heißt, die Reihe für Cosinus x ist die Reihe von 0 bis unendlich. 1 durch 2k Fakultät minus 1 hoch k x hoch 2k und entsprechend die Sinusreihe auf der Seite 278 oben. Wenn man sich die Reihen für Sinus und Cosinus anschaut, dann sieht man, Cosinus ist eine gerade Funktion, Sinus eine ungerade Funktion. Und sämtliche Beweise der ersten beiden Aussagen, das ist unmittelbare Konsequenz aus der Definition von e hoch ix. Nummer 3. Wir haben die Funktionalgleichung für die Exponentialfunktion. Wenn man die in Termen von cis aufschreibt, dann kriegt man den roten Kasten auf der Seite 278. Übergang zu Real- und Imaginärteil ergibt die vielleicht bekannten Gleichungen, die Additionstheoreme für Sinus und Cosinus. Der Beweis der Nummer 3, den kann man ganz kurz fassen. Man guckt sich an, e hoch i, x plus y in Klammern, ist e hoch ix mal e hoch iy und schreibt das einfach hin und bekommt sofort die Nummer 3. Die Nummer 4, Lipschitz-Bedingung. Hier Lipschitz-Bedingung für die Funktion cis, nämlich cis x minus cis y kleiner gleich x minus y, Betrag davon, Lipschitz-Konstante also 1. Spezialisieren im Real- und Imaginärteil ergibt Lipschitz-Bedingungen mit Lipschitz-Konstante 1 für Sinus und Cosinus. Die Surjektivität, die Nummer 5, die muss man noch nachprüfen. Also hier steht, die cis-Funktion, wenn man reelle Werte einsetzt, durchläuft wirklich die ganze Einheitskreislinie. Gehen wir in die Beweise oder fangen zumindest damit an. 1 bis 3 haben wir schon kommentiert. Die Nummer 4, die Lipschitz-Bedingung. Da setzt man in der folgenden Weise an. Man rechnet mal aus, was cis x plus y minus cis x minus y ist. Die Rechnung ist auf der Seite 279 unten angedeutet. Und wenn man in dieser Formel das x ersetzt durch x plus y halbe und das y ersetzt durch y minus x halbe, dann kommt man auf den rot eingerahmten Kasten, der auf der Seite 280 steht und mit dem Stern bezeichnet ist. Das heißt, man hat die Differenz cis y minus cis x in anderer Weise beschrieben. Gut, auf der rechten Seite benutzt man die Information Sinus t Betrag kleiner gleich t Betrag für alle t aus R. Das lässt sich mit der Reihendarstellung beweisen, das ist kein großes Thema. Und wenn man das berücksichtigt, sowie die Information, dass die cis-Funktion betragsmäßig kleiner gleich 1 ist, bisschen argumentiert, dann kommt man auf die Lipschitz-Bedingung in der gewünschten Form. Die Nummer 5, das ist ein bisschen aufwendiger und die Nummer 5, die vertagen wir in die nächste Vorlesung und die Nummer 5 hängt wiederum damit zusammen, wie wir letztendlich die Zahl Pi definieren.